Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen Zuheide. Dieser Sendung haben wir die folgenden Themen. Das SPD-Kandidatenkarussell dreht sich immer schneller. Und die Partei wird nicht so richtig froh damit. Die Umfragen bleiben schlecht, obwohl inzwischen mehr und mehr Kandidaten sich für berufen halten. Wir werden darüber berichten. Dann, die CDU hat ähnliche Probleme. Die Vorsitzende macht Bemerkungen und am Ende fragt man sich, was hat sie denn nun gesagt? Auch heute hat sie sich korrigiert oder mindestens hat sie erklären müssen, was sie denn gesagt hat. Es ging um den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten. Auch darüber werden wir Sie informieren. Und dann haben wir noch das Folgende. Es gibt weitere Gefechte zwischen Indien und Pakistan. In Hongkong demonstrieren die Menschen, trotz aller Versuche der Chinesen, das zu unterbinden. Und in Moskau geht der Protest ebenfalls weiter. Das wird ein Thema hier sein. Dann wird gesucht nach besseren Strategien für den Artenschutz. Dass es notwendig ist, muss man nicht betonen. Und am Ende ein Nachruf, Easy Rider, Peter von der ist gestorben. Den Sport haben wir natürlich auch mit dem Fußball in aller Ausführlichkeit. Wir beginnen bei der SPD. Das Kandidatenkarussell dreht sich und die Partei fragt sich, wie kann es denn nun weitergehen und vor allen Dingen, wer kann uns retten? Barbara Schmidt-Mattern.
Noch vor Jahren galt Hannelore Kraft als Frau, die sich nicht traut. Jetzt erbt Stefan Weil diesen Titel als Mann, der sich nicht traut. Zwar hält sich der niedersächsische Ministerpräsident weiterhin ein Türchen offen, um doch noch für den SPD-Parteivorsitz anzutreten, aber eigentlich will er nicht. Schon die ganze Art und Weise der Kandidatensuche, vor allem die bisherige Ausschließeritis, schreckt ihn ab.
Na, optimal ist das ganz bestimmt nicht, was wir gerade erleben. Und es führt wirklich auch zu einer spürbaren Verunsicherung in der eigenen Mitgliedschaft. Da darf man nicht drum rumreden. Am Anfang gab es ja fast nur Aussagen, wer nicht zur Verfügung steht, aber nicht umgekehrt, wer zur Verfügung steht.
Sagt Weil im Interview der Woche im Deutschlandfunk und fügt hinzu, wir dürfen uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen. In dieser Situation empfinden viele die Bereitschaft von Olaf Scholz doch noch anzutreten als Befreiungsschlag. Im Willy-Brandt-Haus keimt ein zartes Pflänzchen der Hoffnung, dass der Finanzminister und Vizekanzler mit seiner Kandidatur endlich den erwünschten Schwung und ein bisschen mehr Prominenz in das Auswahlverfahren bringt. Scholz selbst blieb am Nachmittag beim Tag der offenen Tür im Bundesfinanzministerium nebulös und äußerte sich nicht konkret zu seiner Kandidatur.
Sorgen muss sich keiner machen.
Erwiderte am Freitag Regierungssprecher Steffen Seibert auf die Frage, ob das für den Finanzminister künftig zu schaffen ist, sich um den Staatshaushalt und die SPD zu kümmern. Wegen dieser Sorge hatte Scholz noch Anfang Juni erklärt, nicht neuer SPD-Chef werden zu wollen. Große Trauer löste das an der Basis nicht gerade aus, denn viele dort halten Olaf Scholz weiterhin für zu emotionslos, um die Herzen der Genossen zu erobern und die SPD wieder nach vorn zu bringen. Eines aber hat Olaf Scholz immerhin erkannt.
Ein großes Thema unserer Tage, und zwar völlig zu Recht, ist die Frage, wie wir dem menschengemachten Klimawandel begegnen.
Noch vergangenes Jahr war Scholz seiner Parteifreundin, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, beim Thema CO2-Preis offen in den Rücken gefallen. Inzwischen hat jedoch auch die Parteispitze die Dringlichkeit der Klimapolitik erkannt.
Unbestritten ein Thema, wo die Bundespolitik Defizite hat. Und nach meiner Auffassung ist das so etwas wie die Nagelprobe für eine zweite Halbzeit der Großen Koalition. Gelingt es, eine überzeugende Klimaschutzpolitik zu formulieren?
So feuert Stefan Weil aus Hannover eine weitere Breitseite in Richtung Berlin ab. Für ihn hängt alles miteinander zusammen. Das Rennen um den SPD-Vorsitz ist zugleich eine Entscheidung für oder gegen den Verbleib in der sogenannten Großen Koalition. Weil und Scholz gelten als klare Befürworter. Ebenso Boris Pistorius, Innenminister in Niedersachsen. Auch er kandidiert nun gemeinsam mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping für den Chefposten bei den Sozialdemokraten. Schon zuvor hatte er damit geliebäugelt und erklärt:
Wenn es die einzigen Bewerber blieben, dann würde ich es mir auch überlegen. Der Satz steht so.
Vor allem Pistorius gilt als profilierter Innenpolitiker, der gegen Kriminelle und Rechtsextremisten geltendes Recht schärfer durchsetzen will. Aus dem linken Flügel der SPD meldete sich am Morgen das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens zu Wort, die eine Bürgermeisterin in Flensburg, der andere in Bautzen. Beide erklärten in Leipzig, sie wollten für den Ausstieg aus der GroKo kämpfen, sowie für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Auch die innerparteiliche Konkurrenz bekam ihr Fett weg. Simone Lange sagte laut Twitter-Meldung der Freien Presse zur Kandidatur von Olaf Scholz: Es macht mich zornig, dass er den Eindruck erweckt, er müsse sich opfern. Die Partei braucht keine Opfer.
Die Debatte in der SPD, die schwierige Debatte, geschildert von Barbara Schmidt-Mattern. Und jetzt bei der CDU. Die CDU-Vorsitzende hat eine Bemerkung gemacht in einem Interview. Da geht es um Herrn Maaßen. Sie alle erinnern sich, das ist oder war der Verfassungsschutzpräsident. Er musste dann gehen, weil er auch da umstrittene Bemerkungen gemacht hat. Jetzt hat Frau Kramp-Karrenbauer etwas gesagt, was viele so gedeutet haben, als wenn sie ihn aus der Partei ausschließen wolle. Will sie nicht. Heute Abend hat sie zurückgerudert oder ist sie zurückgerudert. Evi Seibert mit der ganzen Geschichte.
Nach massivem Ärger in den eigenen Reihen hat CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Notbremse gezogen und dementiert.
Ich habe weder im Interview noch an anderer Stelle ein Parteiausschlussverfahren gefordert. Die CDU ist eine Partei mit über 400.000 Mitgliedern, dass jeder seine eigene Meinung haben kann. Das macht uns aus, das macht uns auch interessant.
Grundlage sei aber, dass man diese Meinungen mit Haltung, Stil und gegenseitigem Respekt miteinander austrage.
Dass klar ist, der politische Gegner ist außerhalb der Partei, nicht in der eigenen Partei, und dass klar ist, dass nicht versucht wird, eine Partei grundlegend zu verändern.
Zuvor hatten sich schon mehrere CDU-Politiker in der Diskussion um einen Ausschluss von Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen gegen die eigene Parteichefin gestellt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte der Bild-Zeitung, ein Parteiausschlussverfahren sei der falsche Weg. Bei aller berechtigten Kritik an Hans-Georg Maaßen, wir schließen niemanden aus, nur weil er unbequem ist. Kretschmer rief zu mehr Gelassenheit auf. Auch Thüringens CDU-Chef Mike Moring nannte diese neuerliche Personaldiskussion nicht sonderlich hilfreich. Maaßen selbst sagte, nicht er, sondern die Parteichefin würden der CDU schaden. In einem Interview hatte Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Frage, ob sie darüber nachdenke, Maaßen aus der CDU auszuschließen, gesagt, sie sehe bei Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbinde.
Soweit Evi Seibert. Zu dem Thema hören Sie auch einen Kommentar hier bei uns um kurz nach 7. Wir schauen ins Ausland. Was sich da zwischen Indien und Pakistan abspielt, das war nun ja leider vorhersehbar. Die Inder haben zugespitzt und jetzt, ja, Sie hören es richtig, es wird geschossen. Es gibt Gefechte zwischen Indien und Pakistan. Auf der anderen Seite will man zumindest im UN-Sicherheitsrat versuchen, das Ganze wieder in ordnungsgemäße Bahnen zurückzuführen. Ob es denn gelingen wird? Zunächst die Lage vor Ort, Bernd Musch-Borowska.
Fast zwei Wochen nach Verhängung eines quasi Ausnahmezustands in der von Indien kontrollierten Region Kaschmirs sind die ersten Telefon- und Internetverbindungen offenbar wieder freigegeben worden. Nach Angaben der indischen Behörden sind seit heute 17 von 100 Telefonvermittlungsstellen wieder in Betrieb. Auch der Zugang zum mobilen Internet sei in einigen Gebieten von Jammu, dem südlichen Teil der Provinz, wieder möglich. In Srinagar sind Telefon und Internet aber noch immer abgeschaltet. Nachdem es gestern nach den Freitagsgebeten Proteste gegeben hatte, waren die Straßen in Srinagar heute fast menschenleer, wie auf Bildern zu sehen war, die von lokalen Mitarbeitern der Nachrichtenagenturen veröffentlicht wurden. Die einheimische Bevölkerung klagte über Versorgungsengpässe, wie diese junge Frau in Srinagar. Das größte Problem ist, zum Arzt zu gehen, wenn man einen braucht. Da liegen kranke Leute zu Hause und sie müssten dringend zum Arzt. Man kann auch keine Arzneimittel kaufen. Wir haben keine Gasflaschen mehr zu Hause, um zu kochen. Es gibt nichts mehr. Indien hatte am 5. August der Region Kaschmir den Sonderstatus entzogen, mit dem weitgehende Autonomierechte verbunden waren und eine Ausgangssperre verhängt. Zuvor waren Zehntausende zusätzliche Soldaten im Kaschmirtal stationiert worden, um Proteste zu verhindern. An der sogenannten Line of Control, die den von Pakistan und den von Indien beanspruchten Teil von Kaschmir trennt, ist es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Schusswechseln gekommen. Es soll auf beiden Seiten Tote und Verletzte gegeben haben. Gestern hatte der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh die ohnehin angespannte Situation zwischen den beiden verfeindeten Nachbarstaaten weiter angeheizt. Bei einer Zeremonie auf einem ehemaligen Atomwaffentestgelände in Rajasthan deutete er an, dass Indien seine Selbstverpflichtung aufgeben könnte, auf den Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten. Unsere Position beim Thema Atomwaffen lautete immer kein Ersteinsatz. Aber wie das in der Zukunft aussieht, hängt von den Umständen ab. Zweimal haben Indien und Pakistan schon Krieg um Kaschmir geführt, 1947 bis 1949 und 1965. Nach dem ersten Kaschmirkrieg ist die Region von den Vereinten Nationen zwischen beiden Staaten aufgeteilt und die Line of Control festgelegt worden. Neben Indien und Pakistan beansprucht auch China einen Teil von Kaschmir, die nördliche Region Aksai Chin. Auch die Regierung in Peking reagierte deshalb beunruhigt über das indische Vorgehen. Dadurch werde das fragile Kräfteverhältnis in der Region aus dem Gleichgewicht gebracht, hieß es.
Sie hörten einen Bericht von Bernd Musch-Borowska. Wir bleiben in der Region und schauen nach Hongkong. Auch dort gibt es weiter Unruhen. Die Chinesen auf der einen Seite drohen und sie haben bestimmte Dinge, um ihre Macht zu demonstrieren. Es sind Militäreinheiten aufgefahren an der Grenze. Das scheint aber die Menschen, die demonstrieren, nicht abzuhalten, denn wieder Zehntausende sind heute durch die Straßen gezogen und morgen sollen es noch mehr werden. Allerdings, es gibt auch Demonstrationen für Peking. Wie die Lage aktuell ist, Benjamin Eisel.
Am Mittag sind in Hongkong tausende Lehrerinnen und Lehrer auf die Straße gegangen und das trotz strömenden Regens. Die Lehrkräfte marschierten hauptsächlich in Schwarz gekleidet durch die Innenstadt. Ihr Protest richtete sich gegen die Hongkonger Regierung und den zunehmenden Einfluss der Staats- und Parteiführung in Peking. Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler eine sichere Zukunft haben, stand auf Plakaten. Diese Lehrerin findet, dass die Polizei zu hart gegen Demonstrierende vorgeht.
I'm very worried about their physical safety. Because now the police seems to be beating people indiscriminately, which as a Hong Kong citizen I think it's hard to accept.
Die große Mehrheit der Anti-Regierungsdemonstranten fordert deswegen eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt. Auch Unterstützer der Regierung sind am Nachmittag in der chinesischen Sonderverwaltungsregion auf die Straße gegangen. Zehntausende versammelten sich in einem Park im Zentrum Hongkongs, sangen die chinesische Nationalhymne, schwenkten chinesische und Hongkonger Flaggen und riefen Sprechchöre wie keine Gewalt. In Hongkong wird hauptsächlich Kantonesisch gesprochen. Viele Teilnehmer der Kundgebung sprachen Mandarin, die Hauptsprache in Festlandchina, so auch dieser 52-Jährige. Ich bin hier, weil es so gewalttätig geworden ist. Ganz Hongkong ist in ein Chaos gestürzt worden. Die Demonstranten sollten nicht die Regierung angreifen. Es ist doch falsch, wenn man als Chinese gegen China ist. In den vergangenen 11 Wochen ist es regelmäßig zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. An diesem Abend ist es bislang allerdings relativ ruhig geblieben. Eine dritte genehmigte Demo von Regierungsgegnern zerstreute sich am Abend im Stadtteil Mong Kok. Die Protestierenden lieferten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. So haben sich hauptsächlich in Schwarz gekleidete Demonstranten zeitweise vor einer Polizeiwache versammelt. Protestierende blockierten außerdem mehrere Straßen. Die Pro-Demokratie-Aktivisten der Civil Human Rights Front haben für morgen zu einer großen Demo aufgerufen. Allerdings haben die Behörden nur eine Kundgebung in einem Park erlaubt und einen Marsch verboten. Die Organisatoren erwarten hunderttausende Teilnehmer und befürchten, dass der Platz in dem Park nicht reicht. Konfrontationen mit der Polizei scheinen vorprogrammiert. Ursprünglich war der Protest gegen ein geplantes Auslieferungsabkommen gerichtet. Das Gesetz, das inzwischen gestoppt ist, sollte es ermöglichen, Verdächtige nach Festlandchina auszuliefern. Dort gibt es anders als in Hongkong keine Rechtsstaatlichkeit.
Aus Hongkong berichtete Benjamin Eisel. Und wir bleiben quasi beim Thema und wechseln noch einmal den Standort Moskau. Auch dort wird seit einigen Wochen demonstriert. Das 5. Wochenende hintereinander. Die Menschen gehen auf die Straße, weil Oppositionskandidaten bei der Stadtratswahl am 8. September ausgeschlossen worden sind. Offiziell dürfen sie nicht demonstrieren. Also gibt es jetzt andere Formen des Protestes. Es gibt eine Art stillen Protest. Und immerhin, die Polizei hat bisher nicht eingegriffen. Wird es wohl so bleiben? Markus Sambale.
Nur Straßenlärm. Ansonsten blieb es zunächst ruhig. Statt Reden und Sprechchören war stiller Protest angesagt. Einzelne Personen stellten sich mit Protestplakaten auf. Die Opposition hatte diese kleinen Aktionen an mehreren Orten hier im Zentrum von Moskau organisiert. Denn nach russischem Recht ist dafür keine Genehmigung nötig. Auf einem Plakat wurden Verfassungsbrüche beklagt. Diese Demonstrantin erklärte dazu: Wer gegen die Verfassung verstößt? Leider verstoßen alle unsere Behörden ständig gegen die Verfassung. Das ist allen klar, auch weniger gebildeten Leuten und Kindern. Nur wenige Menschen versammelten sich rund um die Einzeldemonstranten. Die Polizei war mit großem Aufgebot präsent, griff aber nicht ein. Der Politologe Alexander Marosow lobte im Internetfernsehsender Dosht das Vorgehen der Opposition. Die Idee dieser Aktion ist völlig richtig. Da die Moskauer Behörden keinen Protestzug genehmigt haben, wird mit einzelnen Mahnwachen demonstriert. Insgesamt wird der Protest aber nicht verblassen. Vor einer Woche waren rund 60.000 Menschen zu einer genehmigten Kundgebung gekommen. Es waren die größten Proteste gegen die Regierung seit Jahren. Für heute bekam die Opposition von den Behörden keine Genehmigung zu demonstrieren und warnte deshalb davor, einfach so zum Protestieren auf die Straße zu gehen. Zu den organisierten Einzelprotesten war auch Grigori Jawlinski von der Oppositionspartei Jabloko gekommen. Er meinte: Insgesamt handelt es sich um einen Protest, bei dem es nicht nur um die Wahl zum Moskauer Stadtparlament geht. Es geht darum, dass dies ein absolut inakzeptables politisches System ist, das Wladimir Putin in unserem Land geschaffen hat. Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der derzeit in Haft sitzt, erklärte, es gehe nicht darum, die Zahl der Demonstranten mit jedem Wochenende zu übertreffen. Wichtig sei es, dazu aufzurufen, in 3 Wochen klug zu wählen, um eine Mehrheit Kreml-treuer Abgeordneter im Moskauer Stadtparlament zu verhindern. Heute Vormittag hatte auch die Kommunistische Partei eine Kundgebung hier in Moskau organisiert, unter dem Motto »Für ehrliche Wahlen«. Rund 4.000 Menschen nahmen daran teil. Die Kommunisten in Russland gelten als systemtreue Scheinopposition. Sie greifen die Proteststimmung auf und federn Kritik ab, vermeiden aber die Konfrontation mit dem Kreml.
Soweit der Bericht von Markus Sambale. An Meldungen mangelt es nicht. Die Artenvielfalt ist gefährdet und wir berichten mehr als einmal darüber. Leider, wir müssen darüber berichten. Immerhin gibt es jetzt so etwas wie eine Weltartenschutzkonferenz in Genf. Und die Hoffnung ist natürlich, dass da nicht nur geredet wird, dass vielleicht wirklich etwas passiert. Ob das der Fall ist, Dietrich Karl Meurer weiß es.
In ihrer Rede zum Auftakt der Konferenz in Genf beschrieb Yvonne Higuero, die Generalsekretärin des Washingtoner Artenschutzabkommens, wie schlecht es um die Wildpflanzen und Tiere steht. Wir verlieren Arten in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Die Populationen von Säugetieren, Reptilien, Amphibien, Vögeln und Fischen sank zwischen 1970 und 2014 um 60%. Wir werden innerhalb dieses Jahrhunderts 1 Million von fast 8 Millionen Arten auf der Erde verlieren, wenn wir nichts unternehmen. Yvonne Higuero betonte, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen und internationale Anstrengungen zum Schutz von Flora und Fauna seien nach wie vor wichtig. Dieses Abkommen wird mehr denn je gebraucht. Es wurde 1973 unterzeichnet, als es sehr viel internationalen Handel von Wildtieren und gefährdeten Tierarten gab. Und es gilt natürlich für Tiere und Pflanzen. Aber jetzt sehen wir, dass sich dieser Handel intensiviert hat. Hinzu kommt der illegale Handel, der sich ebenfalls intensiviert hat. Daher ist diese Übereinkunft heute mehr denn je notwendig. Alle 3 Jahre treffen sich die Vertreter der 183 Unterzeichnerstaaten, um darüber zu beraten, ob der internationale Handel mit bedrohten Wildpflanzen und Tieren gelockert oder verschärft werden soll. Unter den insgesamt etwa 3.000 Teilnehmern sind auch Händler und Naturschützer. Mit über 100 Tagesordnungspunkten und 57 Anträgen ist es diesmal die längste Tagesordnung in der Geschichte des Übereinkommens. Mehrere afrikanische Länder wollen erreichen, dass die Giraffen unter den Schutz des Übereinkommens gestellt werden. Angesichts des artübergreifenden Rückgangs der Giraffenbestände sei das ein logischer Schritt, sagt Arnulf Köhnke, der Leiter des Fachbereichs Artenschutz bei der Natur- und Umweltschutzstiftung World Wildlife Fund for Nature, WWF.
40% Rückgang in ungefähr 30 Jahren. Die Herausforderung ist, dass Giraffenbestände in Afrika sehr unterschiedliche Entwicklungen haben. Im Norden geht es ihnen eher schlecht, im Süden geht es ihnen eher gut und die Bestände steigen. Das bedeutet, diese Bestände müssen auch unterschiedlich reguliert werden. Wir vom WWF unterstützen eine Aufnahme von Giraffen auf den Anhang 2, allerdings aus Vorsichtsgründen. Und ich möchte auch ganz darauf hinweisen, das kann nur ein Schritt sein. Der Hauptgrund für den Rückgang der Giraffen ist nach Ansicht der Expertinnen und Experten der Lebensraumverlust.
Damit deutet der Naturschützer schon an, was die Giraffendebatte in Genf bestimmen dürfte. Und auch Yvonne Higuero, die Generalsekretärin des Washingtoner Artenschutzabkommens, sagt, es besteht die Sorge, dass einige der Populationen abnehmen und einige der Arten bedroht sind. Jetzt ist die Frage, gibt es erheblichen Mengen an Handel, internationalen Handel? Das sind Diskussionen und Entscheidungen, die die Parteien hier treffen müssen. Das Übereinkommen befasst sich allein mit dem internationalen Handel, wenn dieser den Bestand der zu schützenden Arten beeinflusst. Doch es geht in Genf nicht nur um Giraffen, sondern auch um Schlangen, Haie, exotische Tiere und Holz aus den Tropen. Mehrere Länder des südlichen Afrikas wollen angesichts stabilerer Elefantenbestände erreichen, dass der bislang komplett verbotene Handel mit Elfenbein eingeschränkt wieder erlaubt wird. Tierschützer verweisen auf Wilderei und halten dies für genau das falsche Signal. Beim Elefantenschutz werden wohl die hitzigsten Debatten erwartet.
Soweit der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Es war oder ist ein Kultfilm, die Frage stellt sich gar nicht. Wenn ich jetzt von Easy Rider spreche, haben die meisten von uns vermutlich bestimmte Bilder vor Augen. Und auch Textszenen und insgesamt dieser Inhalt. Wir alle wissen, dieser Film wurde damals gedreht mit einem ganz, ganz kleinen Budget. Es war ein neuartiger Film und viele hatten vorher gesagt, das kann kein Erfolg werden. Doch genau deshalb ist es einer geworden. Einer der Stars, Peter Fonda, ist gestorben. Wir feiern ihn und wir erinnern. Katharina Wilhelm.
Wer über Peter Fonda berichtet, der kommt an diesem Song einfach nicht vorbei. Get your motor running. Head out on the highway. Born to be Wild von Steppenwolf, der Titelsong des Motorradfilms Easy Rider.
I will be joined forever to John Kay and Steppenwolf.
Ich werde auf ewig in Verbindung gebracht werden mit John Kays Gesang, amüsierte sich Fonda in einem Radiointerview aus dem Jahr 2017. Egal, wo er hingehe, er werde oft begrüßt, indem Menschen diesen Song singen. Easy Rider war in jeglicher Hinsicht ein Meilenstein und begründete die Ära des New Hollywood. Ein Film, der mit wenigen Dialogen auskam und dessen Botschaft kryptisch war. Fonda spielte den langhaarigen Biker Wyatt.
Und können ihr eigener Herr sein? Wer von uns kann das?
Zusammen mit Dennis Hopper und Jack Nicholson fuhr Fonda durch die Südstaaten der USA. Auf der Suche nach dem Amerika, das die Freiheit versprach. Eine Suche, die für das Trio tödlich endete. Die Harley-Davidson mit Amerika-Flaggenbemalung, lange Haare, LSD-Partys und Hippies auf der einen Seite, Bigotterie, Fremdenhass und Gewalt auf der anderen Seite. Der Film hielt den USA einen teils unliebsamen Spiegel vor. Trotz des traurigen Endes ist Easy Rider für viele Fans ein Symbol der Rebellion, der Freiheit und vor allem ein Abbild des Lebensgefühls der 60er Jahre. Für Peter Fonda war der Film Fluch und Segen zugleich, erklärte er in einem Interview mit dem Fernsehsender PBS. Der Film beförderte ihn aus dem monumentalen Schatten seines Vaters heraus, dem Schauspieler Henry Fonda.
It kicked me away from my father's monumental shadow, but I had no idea that it would create an even more monumental shadow.
Aber ich hatte keine Ahnung, dass der Film einen noch größeren Schatten schaffen würde, aus dem es für mich viel schwerer werden würde, herauszutreten. Verglichen mit seinem Filmkollegen Dennis Hopper und Jack Nicholson startete Fondas Karriere nicht so durch. Er arbeitete weiter als Regisseur und Schauspieler, vor allem trat er in Nebenrollen auf. Beachtung fand seine Darstellung in dem Drama Ulysses Gold von 1998, die ihm eine Oscar-Nominierung bescherte. Zuletzt hatte sich Peter Fonda einen regelrechten Twitter-Krieg mit der Trump-Familie geliefert. Erzürnt über die Zustände in den Auffanglagern für Migranten an der US-Grenze, in denen Kinder einige Zeit von ihren Familien getrennt wurden, schlug er per Twitter vor, dass man doch Barron, den jüngsten Sohn von Präsident Donald Trump, seiner Mutter entreißen und in einen solchen Käfig sperren sollte, wie es sie in den Lagern offensichtlich gab. Das brachte ihm nicht nur viel Kritik ein, sondern auch Post von den Anwälten Trumps. Fonda entschuldigte sich reumütig. Am 16. August starb Fonda mit 79 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs. Seine Familie teilte mit, sie feiere seinen unbeugsamen Geist und seine Lebenslust.
Born to be Wild, Peter Fonda, das war Katharina Wilhelm. Ich habe jetzt Besuch bekommen, der Kollege Matthias Friebe, und der hat natürlich einen neuen Tabellenführer.
Genau, der erste Tabellenführer der neuen Fußball-Bundesliga-Saison ist der, den nicht wenige dort erwartet haben. Borussia Dortmund gewinnt 5:1 gegen den FC Augsburg und das trotz ganz frühem Gegentor. Stefan Kaußen.
Was für ein Kantersieg von Borussia Dortmund und was für ein großer Fingerzeig Richtung Bayern München. Wir wollen Meister werden und wir können auch Meister werden. Kein Schock nach 30 Sekunden das 0:1 durch Augsburgs Niederlechner. Denn danach spielte nur noch Dortmund 2 Tore, Alcácer 1 Tor, Sancho 1 Tor, Reus und der eingewechselte neue Mann Julian Brandt machte mit dem 5:1 den Deckel drauf. Dortmund vor 81.000, absolut überzeugender Sieger gegen Augsburg.
Nicht so überzeugend wie erhofft, aber trotzdem mit 3 Punkten am Ende belohnt. Champions League-Teilnehmer Bayer Leverkusen tat sich heute schwer. Gegen den Aufsteiger, den SC Paderborn, siegte am Ende aber knapp Armin Lehmann.
Sie haben sich lange tapfer gewehrt, die Aufsteiger aus Ostwestfalen, aber am Ende hat dann doch der Favorit gesiegt. 3:2 für den Champions League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen gegen den Aufsteiger SC Paderborn. Aber das war ein hartes Stück Arbeit für die Werkself. Leon Bailey mit dem frühen 1:0, das Sven Michel relativ zügig ein paar Minuten später ausglich. Dann Havertz mit der erneuten Führung für die Leverkusener. Mamba dann mit dem 2:2 Ausgleich noch deutlich vor der Pause. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Ding so ein bisschen dahin. Dann wurde Leverkusen besser und Kevin Volland erzielte in der 69. Minute den verdienten 3:2 Siegtreffer.
Ebenfalls knappe Niederlage. Auch für den zweiten Aufsteiger, der heute bereits gespielt hat, der erste FC Köln unterliegt in Wolfsburg mit 1:2. Michael Augustin berichtet.
Das 1:0, ein Volley-Schuss von Arnold in der 16. Minute. Vorher ein Einwurf der Wolfsburger und zweimal eine zu kurze Kopfballabwehr des FC. Arnold trifft aus der Distanz aus ungefähr 20 Metern Torentfernung. Und nach einer Stunde hieß es dann 2:0 für den VfL. Wout Weghorst war mit einem Flachschuss nach Vorarbeit von Xaver Schlager erfolgreich. Köln erst in der Nachspielzeit zum ersten Mal mit einem Erfolgserlebnis. Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde, er wurde eingewechselt. Er traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:2. Wolfsburg, was die Chancenverwertung anging, besser als Köln. Und letztlich ein verdienter Sieger. 2:1 der Endstand.
82 Minuten lang keine Tore. Bei Freiburg gegen Mainz sah es heute lange nach einem klassischen 0:0 zum Saisonstart aus. Am Ende aber durften die Freiburger binnen weniger Augenblicke noch 3-mal jubeln. Diese Geschichte erzählt Florian Winkler.
Am Ende ein 3:0 für den Sportclub Freiburg, das so nicht zu erwarten war. In der ersten Halbzeit vor allem die Mainzer mit viel Torchancen gerade zu Beginn. Dann fand Freiburg besser in die Partie, hatte auch Möglichkeiten. Mainz, vor allem nach der Pause, immer gefährlich, war nah dran an der Führung. Doch dann drehten die Breisgauer noch mal richtig auf. In den letzten 10 Minuten 3 Treffer. In der 82. Lukas Höhler mit der verdienten 1:0-Führung. Nur 2 Minuten später ein sehenswerter Distanzschuss von der rechten Seite mit links reingezogen. Jonathan Schmid zum 2:0. Und dann gab es einen Elfmeter, der auch berechtigt war, nämlich gefährliches Spiel. Ahnete Schiedsrichter Robert Hartmann bei Taibo Avonii der Einwechslung bei Mainz 05 und diesen Freistoß verwandelte Luca Waldschmidt zum 3:0 Endstand.
Seit Donnerstag ist bekannt, dass Freiburgs Präsident Fritz Keller der Kandidat ist für die Nachfolge von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Hier im Deutschlandfunk erklärte Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident und Mitglied der Findungskommission, warum man sich für Fritz Keller entschieden hat.
Wir haben die Liste angeguckt, wir haben uns festgelegt auf den Wunschkandidat. Und der Wunschkandidat war Fritz Keller. Und dann haben wir, was ich auch als seriös empfinde, nicht mit Nummer 2, 3 und 4 gesprochen, sondern nur mit Nummer 1. Und hätte Nummer 1 abgelehnt, dann wäre Nummer 2 angesprochen worden.
Und welche Fähigkeiten Fritz Keller für den DFB mitbringt, das hören Sie im vollständigen Interview mit Vizepräsident Ronny Zimmermann gleich ab 19.10 Uhr in der Sendung Sport am Samstag. Seit heute ist Werder Bremen der neue Bundesliga-Dino. Mit dem Spiel gegen Düsseldorf ist Werder jetzt alleiniger Spitzenreiter, was die Anzahl der Bundesligaspiele angeht. Das Spiel heute war sportlich für die Bremer aber zum Vergessen, Henry Vogt.
Das war das, was man einen klassischen Fehlstart in die Saison der Fußball-Bundesliga nennt, was Werder heute Nachmittag hier im Weserstadion vor 42.000 Zuschauern gegen Fortuna Düsseldorf erlebte. Gegen den Außenseiter, gegen den Underdog mit 1:3 verloren und dies sogar noch verdientermaßen. 0:1 durch Hennings in der 36. Minute, das war der Halbzeitstand. Eggestein konnte egalisieren direkt nach dem Wechsel in der 47. Aber Tore von Karaman in der 52. und Ayhan in der 64. raubten Werder den Widerstand.
Und im Abendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 steht es nach 9 gespielten Minuten noch 0:0. Mehr zum Saisonstart, auch zum Start in die neue Frauen-Bundesliga-Saison gibt es dann hier im Deutschlandfunk in einer halben Stunde in der Sendung Sport am Samstag.
Herzlichen Dank, das war Matthias Friebe. Dann gleich wieder zu hören, das waren hier unsere Informationen am Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Hier folgt der Hintergrund, Bolsonaro und der Regenwald. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich gehe nicht in den Wald, ich gehe nach Hause. Bis demnächst und tschüss. We'll be right back.